BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mit dem Satz »Es gabert a Leich« beginnt jede Folge der ZDF-Krimiserie »Die Rosenheim-Cops«. Und dann nehmen verschiedene Kommissare die Ermittlungen auf. Die Serie spielt in Rosenheim und im Chiemgau vor bayerischer Bilderbuchlandschaft. Und da kommt es meist zu humorvollen Verwicklungen, was ein bisschen für Komik in der Krimiserie sorgt. Und am Ende wird der Mord aufgeklärt, der Täter gefasst und die Welt ist wieder in Ordnung. Im Laufe der Jahre hat es verschiedene Kommissare gegeben, die Fälle gelöst haben. Konstante ist, dass einer der Ermittler aus der Großstadt kommt und sich mit den Gegebenheiten auf dem Land anfreunden muss, während der andere ein Einheimischer ist. Und von Anfang an dabei sind die Sekretärin Miriam Stockel, die Miriam Stockel war bei uns schon zu Gast, die Marisa Burger und dann gibt's den Polizeiobermeister, glaube ich, mittlerweile befördert zum Polizeihauptmeister. Das ist der Michi Mohr. Und den verkörpert der österreichische Schauspieler Max Müller. Der ist auch ausgebildeter Baritonsänger. Und heute ist er bei uns im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen,
hallo. Max.
Hallo, lieber Hannes.
Ja, also wir haben uns im Vorgespräch, wir haben uns nicht gekannt und sind, darum muss sich niemand wundern, dass wir uns duzen, aber wir sind so hübsch schon ins Gespräch gekommen und haben dann Draht gefunden. Darum duzen wir uns jetzt heute. Und Max Müller erzählt von seiner Kindheit in Kärnten bis hin zu den Rosenheim-Cops und was der schwere Alltag des Polizisten ist. Da lacht er. Eigentlich sind wir, kärntnerisch unterwegs.
Schon ein bisschen,
mit dem Max Müller. Das ist der Polizist, der Polizeiober. Nein, das wird uns
Hauptmeister.
Um Gottes Willen, ja. Das wird er uns nachher noch genau erklären. Ganz jetzt fangen wir mal an. In Österreich, salzburgerisch waren wir unterwegs und wir machen jetzt kärntnerisch weiter, weil der Max Müller aus Kärnten kommt, aus der Hauptstadt, aus Klagenfurt.
Klagenfurt am Wörthersee.
Ja, schönes Land, südlich des Alpenhauptkamms schon.
Ja, absolut. Ja.
Wie bist du aufgewachsen? Du bist Jahrgang 1965.
12.65 geboren.
Ja. Aha. Mhm. Ja. Und dann,
wie ich aufgewachsen bin.
Und dann wächst man da in eine, also wenn man es jetzt aus bayerischer, deutscher Sicht betrachtet, in einer wunderbaren Idylle auf, da wunderbare Landschaft, schöne Stadt. Wie hast du es empfunden? Wie ist das losgegangen?
Wie habe ich es empfunden? Für mich war, also Kärnten an und für sich und Klagenfurt im Besonderen. Klagenfurt ist eine Stadt, gegründet im 13. Jahrhundert und Gott sei Dank im Zweiten Weltkrieg so gut wie nicht zerstört. Das heißt, du hast ganz hauptsächlich Renaissance-Architektur dort und auch relativ wenig Bausünden. Es ist ein sehr schöner, geschlossener Altstadtkern. Und sowas ist natürlich für eine romantische Seele wie für mich, ist natürlich das Märchenland pur. Also ich kann mich erinnern, wenn ich also von der Schule heimgegangen bin, war das halt für mich das Schönste in den damals noch unrenovierten und noch nicht revitalisierten Arkadenhöfe aus dem 15., 16. Jahrhundert einfach zu schauen, mein Gott, wie toll ist das und das passt alles so schön zusammen und hat so eine schöne Geschlossenheit. Und das hat mich unglaublich geprägt und wie gesagt, das Klagenfurt ist für mich wirklich so ein bisschen schon ein Märchenland gewesen. Und heute ist es ein bisschen weniger, ist natürlich wesentlich touristischer geworden und unter Anführungszeichen moderner, was auch immer das heißen soll. Und bunter und so, aber das bisschen Verwunschene und ein bisschen geheimnisvolle Klagenfurt, das war das Klagenfurt meiner Kindheit.
Bist du, also Klagenfurt ist natürlich dann eine Stadt, es gibt überall den Unterschied Stadt-Land. Hm. Hast du den damals wahrgenommen? Oder wie würdest du das beschreiben?
Meine Eltern sind beide also richtig vom Land. Also mein Papa so schon ein bisschen Richtung Steiermark und die Mama noch mehr eigentlich, so von der Saualm heißt das. Die Mutter ist aus einem ganz kleinen Ort, 1200 Meter hoch, Dirx heißt das, D-I-E-X, Dirx. Und das ist auch Märchenland auf eine ganz andere Art. Da gibt es eine wunderschöne Wehrkirche, die gebaut worden ist, also als um die Türken, die Gott sei Dank nie dort waren, also damals zumindest nicht, abzuhalten. Mit einer, eigentlich wie eine kleine Festung, muss man sich das vorstellen, eine kleine feste Kirche mit einer Mauer rundherum, wo man eben wehrhaft sein konnte, wenn man sein Dirx verteidigen wollte. Da kommt die Mutter her und der Papa ist aus einer knappen Gegend eigentlich, also Hüttenberg, wo es
also die Bergbau.
Bergbau, ja. Also familiär haben wir damit nichts zu tun, aber das ist so eine recht bekannte Bergbaugegend, Hüttenberg. Und der Papa kommt aus Gutaring, heißt der, heißt dieser Ort. Und deswegen hatte ich, also Klagenfurt ist jetzt auch nicht groß und also jetzt haben wir gerade so 100.000 Einwohner und früher, wie ich klein war, waren es immer die berühmten 84.000 Einwohner. Und das ist jetzt ja auch keine wirkliche Großstadt, aber ich hatte Stadt-Land-Gefühl, hatte ich sehr ausgeprägt. Eben, ne? Kannst du ruhig dran gehen.
Zapperlott.
Das ist ja. Sag ein schön Gruß.
Das darf am Radioprofi nicht passieren, dass er Handy eingeschaltet ist.
Alles gut. So, aber Stadt-Land habe ich wirklich irgendwie recht stark empfunden. Ich, von meinem Lebensgefühl her, bin ein richtiger Stadtmensch. Also mir taugt das schon sehr. Und ich hatte aber genügend Land-Feeling. In meiner Kindheit, weil ich ja sowohl in Dirx als auch in Gutaring immer wieder war und mein Papa war ja Kaufmann von Beruf und auch die Mama hatte ein Geschäft und der Papa war so viel unterwegs, der war so in den 60er, 70er Jahren, hat der die Wirte beliefert, sozusagen, also mit Süßigkeiten. Also er war Süßwarenhändler, sein Firmen-Emblem hieß der süße Maxi. Und er war auch ein Max Müller. Und wie der Papa vor 11 Jahren gestorben ist, habe ich gesagt, also wenn irgendjemand auf dieser Welt noch einmal ein süßer Maxi wird, dann bin ich das. Und haben wir das, also wirklich vom Anwalt habe ich mir das schützen lassen. Ist gar nicht einmal so billig, aber das war es mir wirklich wert. Und der süße Maxi ist jetzt eine eingetragene Marke, bitte sehr. Und der süße Maxi war eben so viel in Kärnten unterwegs und hat die Wirte mit Süßigkeiten beliefert, wo es noch keine Großmärkte gegeben hat, wo man sich halt versorgen konnte, als Wiederverkäufer sozusagen. Und das zuständig für den Großhandel war eben mein Papa.
Habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratschub. Also das ist mit dem Max Müller interessant, weil der hat viele Heimaten, aber herkommen tut er aus Kärnten. Darum haben wir vorhin den Postchor Klagenfurt gehört, weil aus Klagenfurt kommt der Max her, der Max Müller. Und jetzt haben wir gerade, während die Musik gespielt hat, sind wir drauf gekommen, dass der Max die Kärntner Musik und den Kärntner Gesang so gern mag auch. Das ist auch was dich sehr mit diesem Landstrich, mit dieser Region verbindet.
Ja,
was du kennst.
Das ist wirklich Heimat. Also, und bei uns daheim ist viel gesungen worden. Es gibt einen hübschen Spruch, zwar Kärntner Gesangsverein. Also bei uns überall wird irgendwie gesungen. Es wird auch ein bisschen weniger natürlich. Aber also wie ich klein war, wir hatten zum Beispiel, lustig, auch so eine Parallele zur Polizei. Bei uns daheim war regelmäßig, nämlich einmal die Woche, kamen so eine kleinere Gruppe von Sängern vom Polizeikorps Klagenfurt. die haben schöne Konzerte und Tourneen und alles Mögliche gemacht. Und wir kannten den Chorleiter, den Heinz Dürk, recht gut. Und der kam immer so mit 5 bis 8 Leuten vom Polizeikorps, also Polizisten, wie heute halt so ein Kollegen.
Der Michi Mohr, also der Max Müller.
Ja. Eine frühkindliche Prägung bitte, ja. Mit der Polizei. Und da waren die halt da und die Mutter hat so ein Lebensmittelgeschäft gehabt und hinten so ein Aufenthaltsraum. Und wir haben wirklich, sind wir gesessen und da haben wir gejausnet und hat zählt und dann natürlich gesungen. Also es wurde permanent gesungen. Und diese typische diese Melodik und vor allem auch die Harmonik in den Kärntner Liedern, das, dem kann man sich nicht entziehen. Das ist also einerseits wunderschön und es geht einem richtig unter die Haut. Mit nur es ist tendenziell, ich sage mal, 3/4 von diesen Liedern sind wirklich traurig. Also das ist, da geht es wirklich ums Eingemachte und natürlich also von der unglücklichen Liebe also bis zum Abschied in jeder Form. Und komischerweise diese, sagen wir, diese verschiedenen Länder und Mentalitäten, die in Kärnten aufeinandertreffen, das ist ja eigentlich gerade Südkärnten, ist ja ein richtiges Dreieck, kann man sagen, zwischen Slowenien, Italien, also Friaul, mhm, und Kärnten eben. Und das, so Grenzgebiete sind ja tendenziell öfter auch einmal traurig, weil es geht da immer um Kriege natürlich, es geht um Abschied, um die Grenzen und diese Sachen. Das ist ein Gefühl und ein Lebensgefühl, das ist das Wort, ein Lebensgefühl, dem kannst du dich nicht entziehen. Also, und der Erwin Ringel, der berühmte Psychologe, hat ja ein tolles Buch geschrieben über die Kärntner Seele. Und tatsächlich so. Und das ist so schön, diese Lieder sind, aber es ist so ein bisschen wie Schubert. Zu viel, aha, Winterreise oder zu viel Schöne Müllerin ist nicht gesund.
Über den Bariton und die Sängerlaufbahn, ja, reden wir nachher noch.
Ja. Und es ist herrlich. Also es ist natürlich auch irgendwo künstlerisch wirklich wertvollst, also was da teilweise geschrieben wurde, in Volksmusik. Also da sind oft Texte auch dabei. Das ist wirklich schon Literatur.
Jetzt tu uns noch ein bisschen mitnehmen in deine Kindheit.
Gerne.
Wie Klagenfurt war und es geht ja dann auch, es wird ja weiter. Du bist ja dann in Wien gelandet. Mhm. Und sozusagen bei uns in Bayern, in Rosenheim, in München. Aber jetzt bleiben wir ein bisschen in Klagenfurt.
Gerne.
Im Elternhaus.
Was willst du wissen?
Ja, du bist, habe ich gerade, während die Musik gespielt hat, haben wir herausgefunden, wir sind beide Einzelkinder, verzogene Einzelkinder.
Es ist also relativ.
Ja,
das ist
ein Klischee. Nein, wir sind natürlich nicht verzogen.
Wir sind sehr, wie sagt man da, wir gehen auf den anderen zu.
Ja.
Das ist doch schön.
Ja, aber wie gesagt, auch du hast keine Geschwister.
Nein.
Du bist mit allein aufgewachsen. Mhm. In einem behüteten Elternhaus, wenn man das so sagen, ja, kann.
Also meine Eltern haben ganz was Tolles geschafft. Die haben sich scheiden lassen, da war ich 6. Und die Ehe hatte schon ihre Themen. Und die waren, muss man dazu sagen, bitte 1971 war das, ne? Waren die so fortschrittlich, dass sie, also vor allem meine Mama war da so fortschrittlich, dass sie gesagt hat, ich möchte, dass mein Bub, dass der einen Vater hat und diesen Vater soll er immer sehen, wann er will. Und das finde ich enorm. Also in der Zeit zu sagen, wir hatten zum Beispiel keine Besuchszeiten oder so einen Unsinn. Der Papa war eigentlich immer da. Ja, ich hatte,
also die zwei haben sie nicht verstanden und, nein, sind auseinandergegangen. Also
es war einfach kein Liebespaar.
Aber trotzdem.
Also ich war ein bisschen ein Unfall und die haben dann halt brav geheiratet. Aber sie waren letzten Endes wirklich wie echt gute Freunde. Und die Mutter hat ihn bis zum Schluss begleitet, also bis zu seinem Tod. Und die haben auch nie wieder jemanden anderen geheiratet. Also es gab viele Versuche, also mit anderen Frauen, mit anderen Männern. Aber irgendwie sind die beiden sich erhalten geblieben. Und vielleicht war auch ich so ein bisschen der Kitt zwischen den beiden. Auf jeden Fall fand ich das, also gerade von meiner Mutter, großartig, dass die gesagt hat, nein, ich möchte, dass der kleine Maxi, also seinen Vater, immer sehen kann, wann er möchte. Und ich hatte tatsächlich, ich war so ein doppeltes Schlüsselkind. Also die Mutter hat ja eben auch ein Geschäft gehabt und der Vater sowieso. Und ich hatte für beide Wohnungen hatte ich Schlüssel und ich konnte hingehen, wo ich wollte. Ich habe gesagt, du schlafst heute da. Aha, ja, okay, servus. Oder wenn ich bei der Mutti war, hat sie gesagt, hast du den Vater schon angerufen? Und die hatten so ganz früh hat der Papa schon seinen Anrufbeantworter gehabt. Das war ein Steinzeitding, aber wunderbar. Ich weiß gar nicht, wo das geblieben ist, aber es ist ein wunderschönes technisches Ding. Und auf jeden Fall, dann, oh, oft war das auch lästig. Dann ist er, ja, Papa, ich wollte nur gute Nacht sagen, gute Nacht, schlaf gut. Also es war oft auch ein bisschen kürzer. Und ich hatte wirklich von beiden Seiten, obwohl beide halt auch viel zu tun hatten, und ich glaube, das ist für jedes Kind unterm Strich ist es das Wichtigste, zu wissen, dass es geliebt wird, egal wie viel Zeit die Eltern tatsächlich haben, und dass es nicht allein ist, wenn irgendetwas brennt. Und das hatte ich wirklich von beiden Eltern. Also es war natürlich, ja, ich war schon viel mit mir und auch gern und mit meinen Freunden natürlich. Aber unterm Strich waren die Eltern immer für mich da. Mhm. Und dass sie mich, ja, dass sie mich gern gehabt haben, das war mir auch klar.
Was hatte ich dann?
Entschuldigung, und ich sie auch.
Das haben sie gehört, beide. Also Drogen oder sind beide schon gestorben?
Nein, die Mama ist noch da.
Die Mama ist da. Also vielleicht hat sie es gehört und der Papa hat es Drogen eh gehört. Was hat dich bewogen, zum Gesang zu gehen, nach Wien zu gehen oder in diese Richtung zu gehen? War das, ist in der Schule was passiert oder von den Eltern her was passiert? Wie ist das zustande gekommen?
Ich würde sagen, die Musik sind die Kärntner Gene. Also dem entkommst du nicht. Also wenn du nur halbwegs musikalisch bist, das ist einfach so, das hört man ja auch. Also wenn man diese Lieder hört, das nimmt dich einfach so mit. Das ist fast ein bisschen magisch eigentlich. Dem kannst du dich wirklich nicht entziehen. Und die andere Seite, also bei mir war immer so die Entscheidung, ist es jetzt mehr quasi Schauspiel? Also mein erster Auftritt war tatsächlich mit 3. Ja, das ist kein Witz. Oder ist es die Musik? Und mein Papa war eben neben seinem Beruf, hatte eine Zeit lang ein sehr intensiv betriebenes Hobby gehabt. Er war nämlich Conferencier, tatsächlich. Er hat so Muttertagsfeiern und bunte Abende und eben natürlich Kärntner Abende, was weiß ich, und Kirchtag und so. Hat er moderiert. Und das hat er Witze erzählt und dann den nächsten Chor angesagt oder irgendeine Stubenmusik angesagt. Und irgendwann hat er, da war ich 3, Max und Moritz war gerade ein Thema, also der Busch, Max und Moritz. Und dann hat er gesagt, ja, magst du mal mitkommen zum Ansagen? War das Wort.
Ja, so sagt man bei uns auch im Allgäu. Ja. Ich bin im Allgäu kein Moderator, ich bin Ansage.
Ja, genau. Und der Vater hat ihm gesagt, ja, willst du mitkommen zum Ansagen? So, ja, freilich. Also, überhaupt kein Genierer. Ich war also immer sehr ausgesprochen unverschämt. Was die Bühne und mich angeht, egal wie gut oder schlecht das war. Naja, dann bin ich halt hin. Das war eine Muttertagsfeier, die Mutter in der ersten Reihe. Und dann habe ich halt wirklich so 2,5 Streiche Max und Moritz aufgesagt. Wirklich ohne jede Angst. Und dann irgendwann habe ich zur Mutter gesagt, ja, soll ich noch? Und dann hat sie gesagt, ja, ein bisschen darfst du noch. Und dann war es noch ein halber Streich und dann wurde ich liebevoll entsorgt von der Bühne. Und also die Rampensau war quasi schon ein bisschen, ist schon durchgeblitzt. Und die Musik war aber trotzdem immer da, nur relativ spät, nämlich erst mit 12 habe ich angefangen, also Klavier zu lernen. Und das halt ein bisschen so in musikalisch pädagogische Bahnen wurde das relativ spät gebracht eigentlich. Aber gesungen habe ich irgendwie immer schon.
Der Gedanke, um es professionell zu machen, der muss ja auch mal entstehen, mit einem gewissen Fokus, mit einer gewissen Blickrichtung, weil, das kennt vielleicht jeder, man weiß nicht genau, was man tut und dann macht man halt das oder das oder das. Aber so wie ich das jetzt raushöre, da war schon ein Wunsch.
Große.
Und das war dann schon auch der Antrieb, das professionell zu machen.
Irgendwie schon, ne?
Wie kam das dann nach zu sagen, so, jetzt mache ich es als Studium oder versuche es professionell zu machen mit Musik oder auch Aktion, sprich Schauspiel?
Muss ich ein bisschen ausholen, bitte? Da musste zuerst einmal eine Vorstellung auf die Welt kommen. Also, weil es war für mich, Musik waren eben Kärntner Lieder oder Volkslieder oder schon mit der Mama beim Autofahren haben wir Bonner Nox von Mozart und solche Sachen, das gab es dann schon. Oder, also viele so einfach deutsche Volkslieder und so, jede Menge. Und dann habe ich einmal, ich weiß nicht, ob man das in Bayern so kennt, die Spitzbuben. Die Spitzbuben ist eine Wiener Heurigen Formation gewesen von 3-4 heurigen Musikern, die aber kabarettistisch alles Mögliche verwurstet haben. Musikalisch war das halt so, sagen wir mal, so ein Schrammelquartett, muss man sich das vorstellen. Und die haben im Fernsehen, die waren relativ bekannt, und im ORF haben sie da eine Sendung gemacht, wo sie die Fledermaus von Johann Strauss verwurstet haben. Und zwar natürlich parodistisch und irgendwie lustig, aber die Musik war ja dieselbe, nur halt eben nicht mit großem Orchester, sondern mit heurigen Instrumenten. Und mir hat aber quasi die Melodien und das, was da dahinter steckt, hinter dieser heurigen Musik, war ja Johann Strauss. Und das hat mir gefallen. Und da war ich so 8, 9 Jahre alt und habe dann gesagt, Weihnachten stand vor der Tür und hab gesagt, ich hätte gern eine Schallplatte mit Musik von dem, was die jetzt gespielt haben, also Fledermaus, aber so, wie es normal ist, quasi in einem Theater. Naja, und dann habe ich zu Weihnachten zwei Schallplatten bekommen. Das eine war die Fledermaus und das andere war Orpheus in der Unterwelt. Also wirklich der Olymp der Operette eigentlich. Ne?
Ja. Also das andere Offenbach dann, ja, genau.
Genau. Mhm. Und die Fledermaus, das war damals hochkarätigst besetzt, also war eine relativ neue Aufnahme. Es war Nikolai Gedder und Fischer Dieska und die Anneliese Rothenberger und Renate. Also es war so richtig alle dabei. Ja. Und mein späterer Lehrer, Gesangslehrer, der Walter Perry. Genau. Und das hat mich also geflasht. Und da habe ich gesagt, das ist ja toll. Und dann bin ich dann angefangen, ins Stadttheater zu gehen. Da hat eine liebe ältere Dame, die hat bei der Mutti eingekauft im Geschäft. Und die war Operettensoubrette gewesen, tatsächlich. Und war damals aber schon in den 70ern, würde ich sagen. Und hat gesagt, ja, hat gemerkt, das Kind würde gern irgendwie Theater irgendwie schnuppern. Und da hat sie gefragt, ja, magst du mal mitkommen? Und das erste Stück, das ich im Stadttheater Klagenfurt gesehen habe, war der Fliegende Holländer. Das war aber wurscht. Dann gab es einen Graf in Luxemburg und dann irgendein Schauspiel und so. Also ich habe richtig viele Stücke gesehen, damals als Kind schon. Und dann war die Englischsprachigen sagen, wenn dich das Theater so packt, ja, nennen sie es Red Gold Disease, Rot-Gold-Krankheit. Also weil halt roter Vorhang und Gold und Stuck und so. Und Klagenfurt hatte eben auch so ein schönes rot-goldenes Theater. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann war es klar, eigentlich würde ich gern das machen.
Habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit einem Polizisten im Haus, nein, mit einem Schauspieler, dem Max Müller, respektive Michi Mohr, so heißt er in den Rosenheim-Cops. Aber der hat natürlich nicht nur aus seiner reichhaltigen Polizeikarriere in Rosenheim was zu erzählen, sondern aus seinem eigenen Leben auch, das in Klagenfurt begonnen hat, in Kärnten. Darum haben wir auch schon Kärntner Lieder gehört, wunderbare Kärntner Lieder. Vorhin die Katzstaller Sänger. Die Kärntner Seele ist, da spielt viel Melancholie mit rein, hat uns der Max schon ein bisschen aufgeklärt. Und du bist dann, ja, hast dich fürs Künstlerische entschieden, Schauspiel, Gesang. Man kennt die in Deutschland und vom Fernsehen, das ist natürlich dein Hauptding als Schauspieler, aber du bist auch Sänger. Walter Berry beispielsweise hat dich beeindruckt, du hast es vorhin ja schon ein bisschen angesprochen, die große Sängernamen. Mhm. Also wie ist dann der Weg nach Wien gegangen, zum Studium?
Damals, also jetzt ist ja alles irgendwie Musikuni oder so. Und damals hieß es Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und Musik war also relativ auch in der Schule, im Schulchor. Und dann hatten wir auch ein eigenes Ensemble, einen recht feinen Musiklehrer hatten wir, der hat mit uns zum Beispiel Dowland und so Purcell und so alte englische Musik
John
gemacht.
John Dowland, Henry Purcell.
Mhm. Ja, und so mit lauten Begleitung. Also Musik war sehr präsent. Ich habe auch Matura gemacht in Musik.
Das ist aber schon speziell. Also wenn ich mir das, ich kenne es, ich bin als Gitarrespieler, haben wir immer gedacht, Laute wäre noch was, aber das ist schon ein spezielles.
Und also solche speziellen Dinge. Ich kann nicht
lauter spielen. Nein, ich finde es interessant, weil so spezielle Dinge haben dich interessiert oder waren für euch damals.
Das war selbstverständlich.
Ja, eben.
Einmal die Woche, so 2,5 Jahre ungefähr, haben wir uns getroffen nach der Schule.
Um Dowland zum
halb
Spiel.
2 am Nachmittag, das ist aber wirklich so. Und haben dann John Dowland gemacht. Und also es war toll. Oder auch so Mozart-Terzette, so mit Bassetthörnern. Also wir hatten wirklich einen tollen Musiklehrer. Und der hat mich natürlich schwer beeindruckt. Und dann während meiner Militärzeit, bei uns waren entweder 6 Monate mit immer wieder einberufen werden oder 8 Monate am Stück. Ich war eben 8 Monate und in der Zeit habe ich meinen ersten Gesangsunterricht in Klagenfurt genommen bei einer alten Dame, die war Studienkollegin von der Lisa de la Casa, von der berühmten Sopranistin. Und die konnte technisch wahnsinnig viel. Die hieß Lotte Berger, hieß diese Dame. Und die hat mir ein Jahr lang fantastischen Gesangsunterricht gegeben. Also immer so nach dem Militär oder direkt von der Kaserne oder in die Gesangsstunde. Das war schon cool. Und dann hat sie mich quasi vorbereitet für die Aufnahmeprüfung in der Musikhochschule. Ich habe dann 2 Jahre habe ich auch. Also es war so. Es gab die erste Aufnahmeprüfung war für Musikpädagogik. Und die zweite, 3 Wochen später, war für die Opernabteilung. Und ich habe mir gedacht, Klavierspielen konnte ich ja ein bisschen. Und habe gesagt, ist wurscht, jetzt probierst du mal Aufnahmeprüfung in der Pädagogik. Und dann. Wenn das andere nicht klappen sollte, hast du schon mal einen Fuß quasi in der Tür von der Musikhochschule. Und dann haben beide Studienrichtungen haben geklappt. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, also irgendwie, ich bin kein Lehrer, da gibt es also weiß Gott Berufenere. Und die würden mich in der Pfeife rauchen. Also das ist nichts für mich. Und habe dann eben halt Gesang studiert.
Ja, du sagst ja so, hab dann Gesang studiert. Also prägende Figur war für dich dann der Walter Berry, dein Lehrer.
Ja, der Walter Berry war ein ganz großer Sänger, aber er wusste auch, was er singt.
Und das ist Max Müller bei uns in Habe die Ehre. Nach 11 geht's weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Seit über 20 Jahren lockt die Serie Die Rosenheim-Cops Millionen von Zuschauern vor den Fernseher. Jetzt läuft dann die 555. Folge. Und zu diesem Jubiläum haben wir uns jemanden eingeladen, der seit Anfang an dabei ist. Ich hatte schon habe die Ehre bei uns mit der Marisa Burger, die Frau Stockel, die Miriam Stockel war hier auch schon. Und jetzt habe ich aber einen Polizisten aus Rosenheim da im Studio, der aber gar kein Rosenheimer ist, sondern eigentlich ein Klagenfurter. Er heißt Michi Mohr, den kennen Sie alle. Aber im wirklichen Leben ist es der Max Müller. Max Müller, ich freue mich sehr, dass du da bist, Max.
Ich freue mich auch, danke.
Ein Polizist, ein großartiger Schauspieler, der Max Müller aus Klagenfurt. Aus Wien, aus Rosenheim. Max, du hast das vorhin schon angedeutet oder angesprochen. Hm. Walter Berry war dein Lehrer. Also du bist nach Wien gegangen und hast Gesang studiert.
Genau.
Aber parallel auch Schauspiel, wie geht das?
Das geht ganz einfach. Beide Dinge sind bei mir einfach gleich wichtig. Es ist die Musik einerseits und das andere ist halt einfach Sprechtheater. Und wie ich so 2-3 Monate in der Musikhochschule war, habe ich gemerkt, ja, das ist alles fein und interessant und schön, aber ohne Sprechtheater bin ich es nicht. Also es muss wirklich in irgendeiner Form, muss das Theater in mein Leben. Und ich hatte, ehrlich gesagt, ein bisschen nicht genug Mut, wirklich zuerst Schauspieler zu werden. Und das hatte einen ganz banalen Grund gehabt. Also ich war nicht besonders hübsch. Also ich
na
war,
bitte.
Nein, um Gottes Willen, es ist kein Fishing für gar nichts, aber es ist wirklich so. Also ich sag dir gleich, warum. Meine Zähne waren nicht reguliert. Ich hatte eine Allergie, wodurch ich relativ in der späteren Pubertät sozusagen wirklich sehr starke Akne hatte. Also ich war wirklich nicht besonders hübsch. Und wenn ich dann so gesagt habe, habe ich vorhin schon erzählt, dass mein erster Auftritt war mit 3. Und es war mir klar, irgendwie, Bühne ist schon irgendwie sehr wichtig für mich. Und dann, wenn es halt daran ging, so gegen Ende von der Schulzeit, 17, 18, was willst du denn eigentlich beruflich machen? Habe ich gesagt, ja, wenn ich ehrlich bin, ich möchte endlich Schauspieler werden. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und dann habe ich nicht nur einmal öfter gehört, hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Und sowas macht das Selbstbewusstsein jetzt nicht unbedingt stärker. Und die haben gewusst, naja, irgendwie, so ganz Unrecht haben die Mitschüler ja nicht. Aber das prägt einen. Und dann habe ich zuerst einmal geschaut, dass meine Zähne reguliert werden. Dann habe ich geschaut, dass ich eine Zuckerallergie, eine Unverträglichkeit, also wirklich starke Akne, dass ich das in den Griff kriege. Und dann irgendwann habe ich gesagt, naja, so schlimm ist jetzt nicht mehr, wie es war. Das war dann nicht mehr so ein Riesenthema. Naja, und dann habe ich meiner Sprechlehrerin in der Hochschule dann so mein Leid geklagt, selber eine sehr gute Schauspielerin, die Ariane Kalix. Und dann habe ich erzählt, da habe ich gesagt, ich würde so gern Schauspieler werden. Dann sagt die, was machst du denn in der Oper? Dann sage ich, naja, auch, also das interessiert mich halt irgendwie beides. Und dann, also, und wir haben damals gerade von Gustav Mahler, habe ich gelernt, die Lieder eines fahrenden Gesellen. Und sehr ernste, sehr traurige Lieder. Und das dritte Lied ist, ich habe ein glühendes Messer in meiner Brust. Und das ist also so ein bisschen mit Drama. So richtig. Und da habe ich gesagt, naja, lies halt einmal vor. Und dann habe ich mich halt reingetigert wie sonst was. Und dann hat sie gesagt, naja, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Und sie hat mir Unterricht gegeben, so ungefähr 1,5 Jahre. Dann war ich noch, das Reinhardt-Seminar ist auch eine Abteilung quasi.
Also Max-Reinhardt-Seminar.
Ja, genau, von der Musikhochschule. Und da habe ich dann gefragt, ob ich quasi außerordentlicher Hörer sein konnte. Und dann habe ich die Susi Nicoletti kennengelernt, die Schauspielerin. Und eben Professorin dann. Und die hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und mit 21 war ich dann eigentlich schon im Beruf und habe ganz viel verschiedene Sachen gemacht. Ich habe Hörspiele für den ORF gelesen, ich hatte eine eigene Theatergruppe 5 Jahre lang, ich habe Bauerntheater gespielt, die berühmte, in Österreich sehr berühmte Löwinger Bühne, da durfte ich 2-mal mitspielen und also ganz, ganz verschiedene Dinge, ein Kinofilm, wo ich die Hauptrolle gespielt habe, der war dann sogar eingeladen beim Toronto Festival of Festivals, beim Filmfestival und dann auch noch in Montreal und in Hof und in Wels bei uns in Österreich. Und ich habe unterschiedlichste Dinge gemacht und dann war ich 2 Jahre am Schauspielhaus in Wien und danach 7 Jahre im Theater in der Josefstadt. Also ich bin heuer tatsächlich 38 Jahre im Beruf. Also, Theater, und ich betone noch immer gern.
Ja, aber Theater Josefstadt, also das sind ja, also ich bin viel zu selten in Wien, aber das sind klingende Namen. Also das, sind ja, schon renommierte Häuser dann, wo du da schon gelandet bist.
Es war ein ziemliches Kontrastprogramm. Das Schauspielhaus war so die, wie sagt man da, also die alternative Bühne in den 80er Jahren. Und da, das war so der Platz, wo man, sagen wir, Shakespeare und Nestor und Goldoni wirklich gegen den Strich gebürstet hat. Also so wirklich das, was jetzt im Theater endlich normal ist, hat im Schauspielhaus quasi in Österreich zumindest seinen Anfang genommen. Und das hat mich wirklich sehr interessiert. Und da war ich 2 Jahre und da haben wir ein bisschen die Hörner abgestoßen. Das war schon wirklich eine ganz andere Form von Theater, die ich da kennengelernt habe. Naja, und dann habe ich eine ganz große Begeisterung für den Otto Schenk, für den großen Schauspieler und Regisseur. Und da kannte ich ja viele Inszenierungen eben auch aus München, ich habe den berühmten Rosenkavalier von ihm damals gesehen. Und, und also das war...
Ja, noch die Fledermaus hier.
Ja, läuft ja, glaube ich, auch noch immer. Ja. Und das mit dem wollte ich zu tun haben und habe also wirklich mich bemüht, dass ich davor sprechen durfte, bei ihm selber. Und dann daraus wurden 7 Jahre. Und dann danach, nach dieser Zeit, dann wollte ich aber irgendwie auch weg. Und dann habe ich gedacht, so mit Mitte 30, da war ich gerade 35, habe ich gesagt, irgendwie ist es jetzt Zeit für was anderes.
Und dann ist was anderes gekommen.
Zuerst musste ich kündigen.
gut, aber du kündigst ja nicht einfach so. Oder hättest du so oder so gekündigt? Weil wir reden jetzt über die Zeit um 2000.
Mhm, genau.
Das war eine wichtige Zeit, das eine Weichenstellung gewissermaßen.
Total, ja. Und ich hab gespürt, ich möchte eigentlich so ein bisschen meine Fühler Richtung Deutschland ausstrecken. Ich möchte auch gerne drehen. Einer der Hauptgründe war, ich liebe Theater, wirklich. Aber was ich überhaupt nicht liebe, ist Proben, wenn es eigentlich nicht mehr wirklich was zu proben gibt. Und wenn dann auf einmal, keine Ahnung, 6, 7, 8 Wochen Probenzeit für ein Stück sind, wo eigentlich alles schon gesagt ist und was auch nicht mehr besser wird, so, dann nervt mich das, weil dann entstehen auch so komische Machtspielchen irgendwie, also zwischen Regie und Schauspiel und beide, die Schauspieler haben Angst vor der Regie und Regie hat Angst vor die Schauspieler und es ist furchtbar eigentlich. Und dann kaust du wochenlang am selben Satz herum und der wird halt einfach nicht besser. Entschuldige, ich bin gleich fertig. Und was dann halt echt nicht... Beim Fernsehen geht das nicht. Ja, du hast für eine Szene von, sagen wir mal, 1 Minute, hast du 1,5 bis 2 Stunden Zeit. Und danach ist diese Szene für dich erst einmal Geschichte. Du wirst sie nie mehr wieder in deinem Leben machen, außer du musst was nachsynchronisieren. Du gibst es ab, der Regisseur und der Cutterin schneiden das dann zusammen, ja, da hast du überhaupt keinen Einfluss mehr darauf und bestenfalls hast du ein bisschen Einfluss, wenn du es nachsynchronisierst, dass du ein bisschen was anderes betonst. Aber es sind auf jeden Fall nicht 8 Wochen, die du denselben Satz irgendwie versuchst zu gebären. Also das, nein.
Das sind total spannend, also finde ich jedenfalls total spannende Einblicke in ein Berufsleben, in einen Tätigkeitsbereich. Wobei ich vorhin noch dazu sagen wollte dich nicht unterbrechen, dass Routine entsteht und dass von mir aus Langeweile entsteht, das muss man ja leider sagen, lässt sich übertragen auf viele Geschäftsfelder oder Bereiche. Von daher ist es natürlich arg schön, so wie es du jetzt beschrieben hast, wenn man dann das Fernsehen oder den Dreh so betrachtet und so schätzt und wahrnimmt.
Ja. Und also damit man sich ein bisschen auskennt, im Januar habe ich gekündigt im Theater. Und wusste erst einmal nicht, was sein wird. Also ich hatte die Rosen im Kopf, war noch überhaupt nicht mein Gedanke. Also
ach so, es war tatsächlich nicht, nein, die Rosen im Kopf war nicht der Auslöser überhaupt für die Kündigung. Nicht.
Nein, ich bin echt ins kalte Wasser gekupft. Habe so ein bisschen, mein Gott, ein Jahr werde ich wohl irgendwie über die Runden kriegen finanziell. Und habe gesagt, nein, das ist jetzt vorbei, die Josefstadt. Bei aller Liebe, bei aller Begeisterung fürs Theater, aber das ist jetzt einfach aus. Und ich spüre, es ist Zeit für was Neues und ich möchte diesem Neuen die Möglichkeit auch geben. Und wusste, wie gesagt, erst einmal nichts.
Es war eine bewusste Entscheidung, ja, kein Kurzschluss, kein...
Null. Nein, ich habe viel darüber nachgedacht. Weil, hallo, Staatstheater und so. Das, da haben sie zu mir gesagt, hallo, wieso willst du denn kündigen? Bei uns kannst du in Pension gehen. Da habe ich gesagt, aber nicht mit 35. Das ist, was soll der Plätzchen? Und dann im Mai darauf, also im Mai 2000, kam dann die Einladung zu dem Casting für die Rosen im Kopf. Und zwar hat man eigentlich einen Partner für den Josef Hannesschläger gesucht, für den ersten Kollegen.
Die Musik kennen Sie.
Flüchtig.
Meine Damen und Herren, und mein Gast kennt sie auch. Flüchtig, diese Musik. Das ist die Titelmelodie von Haindling für die Rosenheim-Cops. Und einer, der von Anfang an dabei war, eine prägende Figur, eine wichtige Figur für diese Serie, ist der Polizeihauptmeister Michi Mohr. Aber er heißt Max Müller und der ist heute bei uns im Studio. Max, freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, danke.
Und du hast vorhin angesprochen, du warst am Theater, berühmtes Theater in Wien. Mhm. Und dann kommen die Rosenheim-Cops. Aber das war nicht dein Anliegen. Lass uns noch mal kurz ein bisschen Atmosphäre einfangen mit der Musik. Die Serie gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Mhm. 555. Folge gibt es demnächst.
Wir drehen gerade Folge 585 mittlerweile. Unglaublich.
Das ist eine Erfolgsgeschichte.
Die, ein Geschenk.
Ja. Wie ist es dann losgegangen? Also wie gesagt, du hast den mutigen Schritt gemacht, gekündigt an diesem tollen Theater,
genau,
weil du Theater was anderes wolltest. Und dann kommt Rosenheim. Mhm. Wie ist das zustande gekommen?
Also im Januar 2000 habe ich gekündigt. Und also wirklich aus vollster Überzeugung gesagt, nein, diese Zeit ist jetzt nach 7 Jahren vorbei. Und das ist auch richtig so. Aber ich hatte nichts. Ich hatte also 2 Stückverträge an anderen Theatern. Also ich wäre nicht verhungert und so, aber so auf längerfristig hätte ich nicht gewusst, also was mich so durch meinen Alltag bringt. Naja, wurscht. Und auf jeden Fall im Mai kriege ich über die Agentur eine Einladung zu einer zudrehenden bayerischen Krimiserie. So, also Arbeitstitel, ein bisschen Bulle von Tölz, aber fürs ZDF. Und ich sage, ja, und natürlich gefragt, bayerisch? Also, ja, auf jeden Fall bayerisch. Also, naja, das, da muss ich mich irgendwie ein bisschen vorbereiten. Und bin zu dem Casting hin, und das war eigentlich vorgesehen als Partner für den Josef Hannesschläger, der quasi als Zentrum für die Serie schon festgestanden hat. Und der hat dann natürlich einen Kommissarspartner gebraucht, und da waren ungefähr so 30, 35 Kollegen in meinem Alter, die da eingeladen worden sind. Und ich habe gesagt, na, also so Kommissar, das interessiert mich eigentlich nicht besonders. Also ja, würde mich freuen, wenn es klappt und so, aber so richtig ideal besetzt finde ich mich damit nicht. Und bin ja mit dem Auto von Wien nach München gefahren und habe mich zugedröhnt mit also allen großartigen bayerischen Volksschauspielern und Kabarettisten natürlich, um mir irgendwie bayerisch beizubringen. Und bin halt dann hin und habe so bayerisch getan, wie ich nur irgendwie konnte. Und habe den Josef natürlich kennengelernt, und das war sozusagen kollegialerweise Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns wirklich sofort super verstanden und haben schön zusammenspielen können. Bis zum Schluss war das beim so. Also mit dem Josef, das war schon im Austausch, also wie wir Szenen gesehen haben und wie wir voreinander abgenommen haben, das hat immer besonders schön geklappt. Und das war auch bei dem Casting schon so. Und ich habe mir überhaupt keine Chancen ausgerechnet. Ich habe gesagt, okay, fertig und voll Erfolg und ciao. Und bin nach Wien gefahren. Und 2 Wochen später kriege ich einen Anruf von der Produktion. Und da sagt mir jemand, ja, also das mit dem Kommissar ist nichts geworden, aber es gab einen blöden Polizisten, wollen Sie den spielen? Ich sage, danke, gehört schon mir. Da sehe ich mich relativ gut besetzt. Und mein erster Drehtag bei den Cops war tatsächlich, das weiß ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende, war der 9. Juni 2000. Und ja, von Jahr zu Jahr hat man dann so ein bisschen gebankt, natürlich, wow, so schön und die Kollegen sind lieb und man versteht sich gut und man hat eine Gaude zusammen und wäre schon schön, wenn es vielleicht noch ein Jahr ginge und dann vielleicht noch ein Jahr oder so. Und auf einmal sind wir jetzt im 25. Jahr und ich kann das ganz offiziell sagen, Michi Mohr ist sicherlich das größte berufliche Geschenk meines Lebens. Und er hat mir, natürlich noch eine Kleinigkeit, Michi Mohr hat mir Türen geöffnet, von denen ich nicht einmal gewusst habe, dass es sie überhaupt gibt.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat um genau 8 Minuten nach 11:30. Und einer, der auch immer genau drauf schaut und weiß, was vor sich geht, das ist der Michi Mohr, der Polizeihauptmeister von den Rosenheim Cops. Und der sitzt aber heute bei uns im Studio. Das ist nämlich der Max Müller. Max, du hast es gerade geschildert. Das war sozusagen die Rolle deines Lebens.
Definitiv.
Und das läuft jetzt seit einem Vierteljahrhundert, kann man sagen. No. Das ist gewaltig für so eine Produktion, ja. Wenn etwas so beständig ist in unseren Zeiten.
Da gibt es wirklich nur eine Sache. Das ist ein Geschenk und da gibt es ein Wort dafür und da sagt man Danke und sonst nichts. Mhm. Vor allem, wenn man, sage ich mal, unter Umständen arbeiten darf, die schön sind. Also es ist ein Team, das, sagen wir mal, seit ungefähr 2000 haben wir angefangen, aber seit 2005 ist es so eine Mannschaft, auch hinter der Kamera mit dem Team. Das sind ganz viele Leute, die das seit 2005 auch machen. Ja? Und dann gibt es natürlich die paar Gesichter, die bei den Schauspielern halt eben gleich geblieben sind, die schon lange dabei sind. Mittlerweile ist es die Karin Thaler, die Marisa Burger und ich, wir sind sozusagen die Urgesteine vom Anfang. Richtig Anfang. Und aber auch die anderen sind ja auch schon lange dabei. Also der Igor Jeftic, lass mich lügen, also ich glaube 2008 ist der Igor dazugekommen, 2006 ist der Herr 80er dazugekommen, Alexander Duda. Und es hat eine Kraft in diesem Ensemble. Und ich meine Ensemble nicht nur die Schauspieler, ich meine wirklich das Ganze, diese ganze Produktion.
Das heißt Kamera, Licht, Ausstattung, Team. Requisite, alles.
Aha. Genau. Das hat so einen Sog, dem kann man sich nicht irgendwie entziehen. Und wenn jetzt jemand neu dazukommt und natürlich verständlicherweise auch sich ganz individuell einbringen möchte oder so, der wird dann so behutsam einfach genommen und wird, wenn sie oder er möchte, ein Teil dieser. Also ich verweigere mich ein bisschen dem Wort Rosenheim-Cops-Familie. Das ist, also Familie ist wieder ganz was anderes. Also aber dieser Rosenheim-Cops-Gemeinschaft, sagen wir es mal so. Und das, es man hat, in Wien gibt es einen hübschen Ausdruck für sowas, man hat einen Ton miteinander. Und das trifft es wirklich immer. Es ist so eine gewisse Art, miteinander umzugehen. Und das ist eine gewisse Konstante, über die aber auch kaum, also zumindest innerhalb vom Team, wird darüber nicht geredet. Es passiert einfach und das ist schön. Mhm. Und natürlich auch eine große Stabilität durch unseren langjährigen Produzenten, den Alexander Ollich, der uns also vorher als Redakteur begleitet hat vom ZDF aus und dann zur Bavaria gewechselt ist. Und der hat das also mit so viel Sachverstand und mit so viel Mut durchaus zur Neuerung in einem konservativen Format, das kann man ja auch so sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie die Gipfelstürmer in der Anarchie des Fernsehens, das kann man ja wirklich nicht sagen. Aber er hat trotzdem immer Mut.
Ihr seid auch bedauerlicherweise nicht in der ARD-Familie, sondern beim ZDF, aber sei es drum, auch das ist öffentlich-rechtlich.
Sozusagen. Nein, aber wirklich, der Alexander hat das doch jetzt fast 20 Jahre als Produzent auch betreut. Und irgendwas, muss man sagen, hat er offensichtlich richtig gemacht. Gerade so viel zu ändern wie nötig, aber nicht mehr als notwendig. Und das ist fein. Und also ich bin jetzt ganz, ganz frech. Ich nütze jetzt damit diese Plattform hier, um mich auch beim Alexander zu bedanken, der jetzt nach dieser Staffel in Pension geht. Mhm. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit mit ihm.
Also es ist tatsächlich erstaunlich. Ich meine, die Charaktere, ihr, mit Verlaub, ihr altert ja alle mit. Also der Michi Mohr von vor 25 Jahren ist ja ein anderer, als es den heute gibt.
Das wäre traurig.
Aber, es passieren ja zwei Sachen. Ihr werdet älter und das Publikum wird das Publikum wird auch älter, aber es kommt auch Neues dazu, was den Michi Mohr von heute kennt, also den Max Müller von heute oder von vor zwei Jahren kennt. Aber den Charakter oder die Figur gab es vor 25 Jahren schon. Yeah. Und du hast das verstanden und deine Kolleginnen und Kollegen auch, sie auf eine gewisse Weise zeitlos zu machen. Mhm. Kann man das so sagen?
Ja, aber das ist ja ein Riesengeschenk. Also ich vergleiche das gern, was es ja heute kaum mehr gibt in der Form am Theater. Nämlich, es war früher eigentlich ganz normal, wenn du in einem Stadttheater warst, wie ich zum Beispiel das Klagenfurter Stadttheater, das ich ja gut kannte, also meine Heimatstadt, dass das ein Ensemble war, wo man sagen konnte, mindestens die Hälfte der, sagen wir mal, Schauspieler, vor allem Musiktheater ist wieder ein bisschen anders, aber sagen wir vom Schauspielensemble, ist eigentlich gleich geblieben. Und es ist mit dir mitgealtert, mit den Leuten, die ihre Abonnements hatten zum Beispiel. Und das hat eine sehr schöne Qualität natürlich. Und so kennen die Jungen, kennen die älteren Schauspieler und aber die Alten kennen sie sowieso und dann kommt aber doch was Junges dazu. Also es ist sehr schön. Und so ähnlich ist es tatsächlich bei den Cops. Und mir ist das erste Mal aufgefallen, es war gut 10 Jahre her, ich wohne im Hotel in München, wenn ich drehen darf, und eine Gruppe von jungen Herren, so maximal 22, 23, das ist im Lächeln des Hotels. Mhm. Und die sprechen mich an und wollen wissen, wo das P1 ist. Und das ist nicht weit von dort weg. Und
beim Haus der Kunst unten drunter.
Ja. Und ich habe ihnen halt erklärt, wie sie dorthin kommen. Und einer steht und schaut mich an. Und irgendwann fasst er sich ein Herz und sagt, Entschuldigung, sind Sie es? Habe ich gesagt, ich hoffe schon, das ist Bill. und dann schon, gell, der Michi. Sie ist der Michi. Und da ist mir was klar geworden. Und weil es war natürlich immer so, na ja, wenn eine Serie jetzt 7, 8, 9, 10 Jahre läuft, dann heißt es ja irgendwie, ja, ist uninteressant und ist ausgelutscht und was weiß ich. Also nein, die jetzt in dem Alter von dem jungen Mann waren oder vor 10 Jahren, das verändert sich ja, die waren die Kinder, die das mit ihren Eltern geschaut haben 10 Jahre vorher. Und für die ist das ja ein Teil ihrer Heimat, um das einmal zu sagen. Und das war sehr schön, das zu verstehen. Und bis jetzt, also jetzige Kinder kennen die Rosenheim-Cops und freuen sich unter Umständen, wenn sie jemanden von uns auf der Straße sehen. Das ist, wie gesagt, ein Geschenk.
Du hast uns schon ein bisschen Einblicke gegeben in die Rosenheim-Cops-Welt, in eure Produktion. Und du hast geschwärmt, muss man sagen, von eurer, ich nenne es jetzt doch Familie, von eurer Gemeinschaft, was nicht selbstverständlich ist in dem Gewerbe, das ein schnelllebiges Gewerbe ist. Ja, wer das ernsthaft anschauen mag, weiß das, sieht es. Und umso erstaunlicher ist es, wie lange ihr schon lebt, obwohl so kurzlebig ist das Geschäft. Ja. Und was habe ich vorhin gesagt? 555. Folge.
Ist jetzt gerade gelaufen, genau. Und wir drehen, aber glaube ich, lass mich lügen, glaub, Folge 587 oder sowas. Also doch schon eine ganze Menge, wirklich. Na, das ist einfach schön. Und ich glaube auch, wir sind ja, die meisten von uns Schauspielkollegen sind ja auch nicht mehr so wahnsinnig jung. Also, und wir, oder zumindest in einem Alter, wo man weiß, was man hat, wenn man bei so etwas dabei sein darf. Und das ist, und wenn man es gerne macht, und also ich kann nur für mich sprechen, ich mache es noch immer sehr, sehr gerne. Und dann ist das eigentlich eine Sache, wo man sich nur freuen sollte, wenn es so etwas gibt.
Das hat die Marisa Burger, die vor 2 Jahren, glaube ich, war sie bei mir zu Gast, hatte ich die Ehre, so wie ich heute die Ehre mit dir habe. Die hat es ähnlich erzählt. Die ist auch so lange dabei, gehört auch zum, bei der Dame darf man es fast so nicht sagen, aber die gehört auch zum Urgestein. Ihr macht auch neben der Kamera hin und wieder was zusammen?
Ja, also die Marisa und ich haben 3 Programme zusammen entwickelt. Das eine war etwas über Emil Nolde tatsächlich. Und das zweite war, ich trete seit 12 Jahren im Musikverein in Wien auf. Und habe einen eigenen Zyklus dort mit 3 verschiedenen Produktionen im Jahr. Und mit der Marisa haben wir einen bayerischen Abend gemacht zusammen. Aber so wie wir uns das halt, was uns wichtig ist, also in der bayerischen Kultur. Und ein Weihnachtsprogramm haben wir zusammen gemacht.
Kann man euch in nächster Zeit bei uns erleben? Ist was geplant hier?
Momentan, ja, eher nächstes Jahr. Also jetzt
muss man vom BR-Fernsehen umschalten ins ZDF und die Rosenheim kurz schauen.
das darf man schon mal. Ja, oder bitte, man kann auch zum ORF umschalten. Ja, ich drehe da gerade eine Sache, wo ich relativ wenig Erfahrung noch hatte, und zwar so eine Spieldoku, nennt sich Der Sagenjäger. Und da geht es darum, dass man quasi, ich bin ein Moderator von dem Ganzen, und dass man einer Sage österreichweit, und es geht aber wirklich von Vorarlberg bis zum Neusiedlersee, wo man einer Sage auf den Grund geht, also naturwissenschaftlich, geologisch, psychologisch, dann vom Brauchtum her und so. Und das moderiere ich, und das ist recht lustig. Das macht mal Spaß.
Bin ich gespannt, schaue rein, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch. Sabalot, Max Müller, vergelt's Gott für den Besuch in HB die Ehre auf BR Heimat. Ja, Dankeschön für deinen... Ja? So, und jetzt die Kollegin Marisa, also die Frau Stockel, sagt, es gab der Laich. Der Michi Mohr, der Max Müller in der Serie, sagt, es hat auch noch einen Spruch eigentlich gern.
Also gelegentlich darf ich ja jemanden abführen und dann so seinem Schicksal überlassen. Im Vernehmungsraum, und das sind meine letzten Worte meistens. Wenn Sie bitte mitkommen möchten.
Tun Sie das, meine Damen und Herren.
Dankeschön.